Und richtig gutem Geschmack dank Gerstenmalz.
Nicht dein Ernst?
Absolut mein Ernst.
Obertrummer Original, das Bio-Zwickel aus der Trummer Privatbrauerei.
Ziegel, Bio, Hafer und Gerste, die Milchalternative aus der Trummer Privatbrauerei.
ORF, Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 13 Uhr.
Ungarns Premier Orbán fühlt sich nach Trumps Wahlsieg politisch gestärkt. Ein 17-jähriger IS-Anhänger ist in Wien erneut festgenommen worden. Am Mikrofon ist Anselm Peer. Der Sieg von Donald Trump bei der US-Wahl ist für seine Verbündeten in der EU eine Genugtuung, allen voran Ungarns Regierungschef Viktor Orbán. Er schaut regelmäßig aus der gemeinsamen EU-Linie aus und fühlt sich jetzt politisch gestärkt. Das zeigt sich beim EU-Gipfel in Budapest. Von dort berichtet Raffaella Scheidreiter.
Viktor Orbán ist heute Vormittag gut gelaunt. Ungarns Regierungschef empfängt mit breiter Brust die Gäste aus ganz Europa. Kein Kommentar ist zu hören zu seiner gestrigen Pressekonferenz, bei der er gegen die Richter des Europäischen Gerichtshofs wettert, die er juristische Aktivisten nennt, die Ungarn zwingen würden, Migranten aufzunehmen.
That's what I call jurisdictional activism.
Orbán, glühender Fan und Vertrauter von Donald Trump, fühlt sich nach dessen Wahlsieg im EU-Gefüge politisch gestärkt. In Budapest hat derweil Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer Orbáns politisch schärfsten Konkurrenten getroffen, Peter Madjar.
Es ist gute Tradition, dass wenn man ein Land besucht und dort eine Partnerpartei hat, vor allem die jetzt auch so stark ist, dass man hier die Kontakte pflegt. Es ist sehr beeindruckend, mit welcher Dynamik die Politik hier in Ungarn jetzt beginnt zu gestalten.
Madjar gehört wie Nehammer der Europäischen Volkspartei an.
Am Holocaust-Mahnmal in Wien haben jüdische Demonstranten Nationalratspräsident Walter Rosenkranz von der FPÖ daran gehindert, einen Kranz zum Gedenken an die November-Pogrome niederzulegen. Beim offiziellen Gedenken an der Shoah-Namensmauer wollte ihn die israelitische Kultusgemeinde explizit nicht dabei haben. Ein 17-jähriger IS-Sympathisant, der im Vorjahr einen Anschlag auf den Wiener Hauptbahnhof verüben wollte und dafür schon verurteilt wurde, ist jetzt erneut festgenommen worden. Daniel Ammerhauser berichtet.
Der junge Mann soll auf sozialen Medien erneut einschlägige Postings abgesetzt haben, obwohl ihm das Gericht bei seinem Prozess im vergangenen April die Weisungen erteilt hatte, sich einem Deradikalisierungsprogramm zu unterziehen und seine Psychotherapie fortzusetzen. Der 17-Jährige ist am 11. September 2023 mit einem Kampfmesser zum Hauptbahnhof gegangen, doch unmittelbar am Bahnhof hat ihn der Mut verlassen. Er ist deshalb wegen terroristischer Vereinigung rechtskräftig zu 2 Jahren Haft, davon 8 Monate unbedingt verurteilt worden. Nach seiner Enthaftung dürfte er dem Gedankengut des IS aber nicht abgeschworen haben. Er ist laut Staatsanwaltschaft Wien vor wenigen Tagen festgenommen worden. Ermittelt wird gegen den Jugendlichen wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation.
3 Wochen nach dem tödlichen Balkonsturz des britischen Popstars Liam Payne in Argentinien schließt die Staatsanwaltschaft in Buenos Aires jetzt einen Suizid aus. 3 Männer wurden angeklagt, weil sie den Sänger der früheren Boyband One Direction Drogen besorgt bzw. ihm nicht geholfen haben sollen. Das waren die Nachrichten mit Anselm Peer. Und jetzt zum Wetter.
Typisches ruhiges Herbstwetter gibt es heute Nachmittag und auch am Wochenende. Dort, wo jetzt die Sonne scheint, bleibt es auch am Nachmittag sonnig. Die Nebelzonen werden am Nachmittag zwar weniger, teilweise sind Nebel und Hochnebel aber beständig heute, etwa in Unterkärnten oder auch in vielen Regionen Oberösterreichs. Windig ist es teilweise auf den Bergen und im Osten. Temperaturen am Nachmittag bei Dauernebel 3 bis 7 Grad, mit Sonne 8 bis 15 Grad. Morgen am Samstag weniger Nebel und Hochnebel, allerdings mischen sich zur Sonne Wolkenfelder, die im Westen manchmal dicht sein können. Am Sonntag auf den Bergen dann jede Menge Sonnenschein, in tiefen Lagen wieder mehr Nebelfelder. So viel zum Wetter von Daniel Zeinlinger.
13.04 Uhr, Radio Salzburg Verkehrsinformation. 10 Minuten länger dauert es auf der B1 der Wiener Straße Richtung Linz vor Eugendorf. Gute Fahrt.
Radio Salzburg.
Mittagszeit. Ihr Radio zum Mitreden. Mit Harald Manzl.
Schönen Nachmittag, willkommen zur Mittagszeit hier in Radio Salzburg. Wachauer Marillen aus dem Lungau, das wäre doch was. Noch ist es nicht so weit, aber Pfirsiche funktionieren schon, haben wir gestern auch in Salzburg heute gesehen. Durch den Klimawandel verändert sich die Landwirtschaft, Sorten verschwinden und tauchen an anderen Standorten wieder auf. Könnte der Lungau also zum Mostviertel werden? Die Heißeren Sommer, die wärmeren Winter und die längeren Wachstumsphasen lassen im Lungau mittlerweile Sorten wachsen, die man hier nicht erwartet hätte. Was wächst denn so bei Ihnen im Garten? Exotische Palmen vielleicht, Feigen, Zitronen, Bananen? Das Klima verändert sich und damit auch die Vegetation und die Landwirtschaft. Wie stark? Das zeigt sich mittlerweile im Obstanbau. Regionen wie das Mostviertel werden in den kommenden Jahren Probleme mit dem Anbau ihrer Sorten haben. Dafür tauchen mögliche neue Standorte auf. Generell ist der Bestand von Obstbäumen in Österreich in den vergangenen 100 Jahren massiv zurückgegangen. Woran liegt das? Wir werden gleich darüber reden. Wie beobachten Sie die Veränderungen in der Vegetation, im Speziellen beim Gemüse und beim Obstanbau? Wie stark sind die Landwirte gefordert mit den klimatischen Rahmenbedingungen, die sich doch rasch ändern?
Ihre Meinung ist gefragt. 0662 823 823 oder mittagszeit@orf.at. Radio
Salzburg. Ich darf Ihnen die heutigen Gäste vorstellen. Zum einen ist hier zu Gast im Studio Obmann der Bezirksbauernkammer Johann Frenkenberger. Einen schönen Nachmittag.
Herzliches Grüß Gott.
Und ebenfalls hier zu Gast im Studio ist von Cheers für Austria Michael Butschek. Herzlich willkommen.
Hallo, schönen Nachmittag.
Und live zugeschaltet aus Wien vom Verein Achenoa ist Elisabeth Arming. Sie ist die Leiterin des Fachbereichs Obst. Schönen Nachmittag nach Wien.
Schönen Nachmittag auch.
Grüß Gott, Frau Arming. Aktueller Anlass ist eine Studie. Ich möchte jetzt einmal nur von Ihnen erfahren, Verein Achenoa, damit sich da alle Menschen was vorstellen können, der ist ja entstanden doch schon vor fast 3 Jahrzehnten, wenn ich da richtig das im Kopf habe.
Richtig, ja. Das ist richtig.
Und man ist bemüht sozusagen, Sorten zu erhalten, Handels- und Lokalsorten, damit sie nicht verschwinden, da kümmern sich zum einen die Landwirte darum, Hausgärtner, Interessierte halt, die sozusagen das zum Großteil auch auf biologischer Basis machen und auf biologischer Basis wirtschaften.
Richtig, also Kern oder das Herzstück unseres Vereins Achenoa ist unser Samenarchiv, unser Saatgutarchiv mit über 5000 Herkünften, verschiedenste Kulturen. Mhm. Und hier geht es nicht nur darum, dass diese erhalten werden, sondern dass diese auch in regelmäßigen Abständen wieder angebaut werden, damit man frisches Saatgut erhält und dass diese sich auch anpassen können an die neuen Klimaverhältnisse, an die neuen klimatischen Verhältnisse, die sich ja derzeit auch recht drastisch ändern. Was wir eben noch haben, ist eine Obstsammlung, die gibt es noch nicht so lange, die wurde erst mit dem Jahr 2015 gestartet bei der Achenoa, aber hier existieren mittlerweile 12 verschiedene Streuobstwiesen mit an den 1000 Obstbäumen, alter Sorten, rarer Sorten, die wirklich auch gefährdet sind zu verschwinden, die wir erhalten.
Ist das österreichweit jetzt verteilt?
Oder? Also das Saatgutarchiv ist stationiert in Schiltern bei Langenlois. Mhm. Dort passiert sozusagen die Hauptarbeit. Wir haben aber eben auch, wie Sie erwähnt haben, verschiedene landwirtschaftliche Betriebe, die für uns Vermehrungen machen. Wir haben Erhalterinnen und Erhalter, auch Privatpersonen, die uns Vermehrungen machen. Also wir sind da ein großes Netzwerk an Personen, die sich dafür engagieren. Unsere Streuobstwiesen, also was das Obst betrifft, sind hauptsächlich in Niederösterreich. Es gibt eine in der Steiermark und auch eine in Wien.
Also wie wirkt sich der Klimawandel auf Streuobst aus, auf den Streuobstanbau? Es sind 2 Perioden in dieser Studie verglichen worden. Was ist dabei herausgekommen?
Richtig. Also diese Studie Perspektiven für den Streuobstanbau im Klimawandel vergleicht die Perioden 1961 bis 1990. Das ist sozusagen die Periode, wo der Hauptbestand des heutigen Streuobstes gepflanzt worden ist. Also aus der Zeit stammt der und aus diesen klimatischen Verhältnissen stammt dieser Obstbestand. Und der wird verglichen mit den Daten von 1991 bis 2020. Da sieht man auch schon einige Veränderungen in obstbaurelevanten Faktoren. Diese obstbaurelevanten Faktoren sind zum Beispiel die Vegetationsperiode, die Dauer der Vegetationsperiode, der Beginn der Vegetationsperiode oder auch zum Beispiel die Niederschlagsmenge und die Wasserverfügbarkeit.
Mhm. Damit bin ich beim Landwirt, bei Johann Frenkenberger. Wie sehr sind denn die Bäuerinnen und Bauern im Bundesland und speziell jetzt auch im Flachgau gefordert durch den Klimawandel? Wie muss man worauf reagieren?
Ja, dass der Klimawandel gegeben ist, glaube ich, darüber braucht man heute nicht mehr diskutieren. Man merkt es in der Vegetation. Im Frühjahr ist man um 2-3 Wochen beginnt die Vegetation früher, im Herbst ist es um das länger. Also wir haben insgesamt mehr als wir einen Monat längere Vegetationszeit. Mhm. Ausnahmen gibt es natürlich immer wieder nach oben und nach unten. Das ist auch in der Natur der Sache, dass die Sommer werden grundsätzlich trockener und wärmer. Heurige Jahr ist eine Ausnahme. Wie schon gesagt, Ausnahmen gibt es immer, aber grundsätzlich ändert sich das und man muss halt auch schauen, dass man die Vegetation, die Feldfrüchte und auch das Grünland klimafit macht. Also man muss schauen, dass eine andere Pflanzenzusammensetzung auf den Böden ist, dann kann man damit schon leben. Weil ja mir besonders hier in der Gegend, wo man trotz Klimawandel nach wie vor sehr viel Niederschlag haben und das kommt uns da zugute.
Das heißt also, Michael Butschek, der Niederschlag ist eigentlich in der Beobachtung nicht grob verändert noch in den letzten Jahren, Jahrzehnten, aber die Temperatur hat sich verändert.
Ganz genau, die an der Temperatur, das sehen wir es am eindeutigsten, der Anstieg in den letzten Jahrzehnten ist ganz markant, hat in den 90er Jahren begonnen und jetzt reiht sich ein zu warmer Monat an den anderen. Mhm. Der Oktober heuer war der 17. in Folge, der über dem ohnehin schon sehr warmen Klimamittel der letzten 30 Jahre gelegen ist. Also die Abfolge zu warmer Monate ist eindeutig. Beim Niederschlag ist es nicht so klar. Da prägen einfach Einzelereignisse, wie wir sie jetzt auch im September gesehen haben, einfach die Jahressummen sehr stark. Da sehen wir keinen Trend zu mehr oder zu weniger Niederschlag. Was uns die Projektionen zeigen, also die Berechnungen in die Zukunft des Klimas. Da sieht es so aus, als würde sich an der Summe nicht viel ändern, aber an der Verteilung. Etwas mehr im Winter, etwas trockener im Sommer, in Summe gleich viel, aber die Art und Weise, wie der Niederschlag zusammenkommt, ändert sich und das sehen wir auch im Sommer, lange trockene Phasen und dann wieder kräftige, starke Niederschläge aus Gewittern. Das ist das, was wir erwarten dürfen, auch in Zukunft.
Wir haben ja im Bundesland Salzburg doch einige Kleinklimazonen, muss man sagen. Man kann ja das nicht alles sozusagen über einen Kamm scheren.
Genau, das macht auch unsere Arbeit als Meteorologen so spannend.
Ja, große Herausforderung.
Wir haben Stauzonen, Stauniederschläge im Norden oder auch im Süden. Wir haben diese inneralpinen Bereiche, wo auch der Lungau dazu zählt, wo im Vergleich dann weniger Niederschlag fällt. Das alles prägt das Klima und das Wetter, aus dem sich das Klima sozusagen zusammensetzt, ist sehr abwechslungsreich und man braucht nur durch einen Tunnel durchfahren, in den Tauern oder in den Nordalpen und dann hat man ein komplett anderes Wetter, wie wir es auch jetzt gerade sehen.
Ja. Durch einen Tunnel durchfahren, das ist jetzt das richtige Stichwort, durch den Felbertauern-Tunnel runter, dann sind wir in Osttirol. Alfred Eder ist dort zu Hause. Schönen Nachmittag. Grüß Gott, Herr Eder.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott. Herzlich willkommen in der Sendung.
Dankeschön. Also ich habe in Osttirol seit 3 Jahren haben wir jetzt einen Feigenbaum, mittlerweile schon 2 und das funktioniert recht gut. Wir haben jetzt gerade ziemlich ein paar Feigen geerntet, also eine super Sache.
Das heißt, diese Feigen kann man dann auch genießen oder sind die nur zum Anschauen?
Nein, die sind nicht nur zum Anschauen, die gehen schon zum Genießen, ja.
Also haben wir auch einen süßlichen Geschmack?
Haben wir einen süßlichen Geschmack. Die sind jetzt richtig schön blau geworden, also wirklich super zum Ernten, ja.
Aha, sehr schön.
Und seit ungefähr 8 Jahren haben wir eine Edelkastanie, eine Esskastanie und die ist auch wunderbar zu messen. Also sehr viele Kastanien oben. Es sind zwar noch einige, da wo noch viele kleiner sind, weil sie noch nicht das Alter hat, aber sehr gute Kastanien. Also das Klima passt bei uns eigentlich sehr gut.
Das Klima passt sehr gut. Herr Eder, ich bedanke mich jedenfalls für Ihre Schilderungen aus Osttirol. Alles Gute, schönen Tag noch.
Danke jedenfalls.
Wiederhören. 0662 823 823. Was sind denn so Ihre Beobachtungen? Oder Sie können uns gerne auch eine Mail senden auf mittagszeit@orf.at. Nur 18. Sie hören die Mittagszeit in Radio Salzburg. Der Lunga als neues Mostviertel ist quasi so der Arbeitstitel heute. Zu Gast im Studio ist der Obmann der Bezirksbauernkammer, Johann Frenkenberger, Michael Butschek ist da von Cheers for Austria und Elisabeth Arming ist zugeschaltet vom Verein Ache Noah. Sie ist dort die Leiterin des Fachbereichs Obst. Was mich interessieren würde, einmal Elisabeth Arming, also es werden sozusagen die Samen gefährdeter Obstsorten jetzt zum Beispiel aufbewahrt. Wofür denn genau?
Das ist nicht ganz richtig. Nicht die Samen der Obstsorten werden aufbewahrt. Das funktioniert für andere Kulturen, aber für Obst funktioniert das leider nicht. Also die unsere Hauptobstarten in Österreich, Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge, Marille, Pfirsich, die werden normalerweise über Edelreiser vermehrt, also vegetativ, damit wirklich die Sorte erhalten bleibt. Weil vor allem Apfel, Birne, Kirsche, das sind ganz strenge Fremdbefruchter, die brauchen eine zweite Sorte, dass sie befruchtet werden. Und alles, was in dem Samen dann sozusagen an genetischer Information gespeichert ist, ist bereits eine Mischung. Also wie beim Menschen, Vater, Mutter, Mischung ist ein, ist was Neues, ist eine ganz, eine neue Sorte. Jeder Baum, der aufgeht aus einem Samen, ist eine neue Sorte.
Ja.
Und deswegen müssen wir die als Bäume erhalten und können sie nicht als Samen wegfrieren.
Sehr spannend. Ja. Okay, ja. Also der Bestand ist ja schon relativ hoch. und da braucht man entsprechend Platz dafür.
Richtig, ja.
Und den haben wir hoffentlich. Jetzt noch einmal zurück zu kommen auf die Studie. Das habe ich sehr spannend gefunden. Also sozusagen, es sind zwei Szenarien dazu sagen durch modelliert worden. In welche Richtung gehen die beiden Szenarien?
Genau, also es ist einerseits eben der Vergleich, den ich vorher erwähnt habe, von was war früher, was ist jetzt. Und ja, dann gab es noch zwei Klimaszenarien, was passiert, wenn die globale Erwärmung sich durchschnittlich um +2 Grad erhöht, beziehungsweise um +3 Grad sind diese beiden Szenarien. Ja. Und was sich hier herauskristallisiert, wir haben also drei Modellregionen gehabt. Einerseits die Region am Stetten Süd, so repräsentativ für den Streuobstanbau, wie er derzeit da ist und wie er schon lange funktioniert, die Region Pöllauer Tal in der Steiermark und den Lungau als eine Höhenlage, eine absolute Höhenlage für Obstbau. Und was sich herausgestellt hat, deswegen auch diese pointierte Frage, wird der Lungau das neue Mostviertel? Wenn es so weitergeht, wird es praktisch in den Regionen, wo jetzt Streuobstanbau im Mostviertel, also diese Region am Stetten Süd, derzeit angebaut wird, wo der derzeit betrieben wird. Wenn es so weitergeht, dann wird das in Zukunft vor sehr große Herausforderungen gestellt, beziehungsweise sogar in Frage gestellt, also gerade beim Szenario +3 Grad.
Also auf dass der anderen das gar nicht Seite, mehr funktioniert im Mostviertel?
Das ist mit den Kulturen, ja, die derzeit dort, also das sind jetzt vor allem die Hochchroniken, diese großen Bäume der Mostbirnen, das ist ja sozusagen die Hauptkultur, aber auch Apfelanbau wird dort vor allem in den nördlicheren Regionen, wo auch die Wasserverfügbarkeit vom Boden nicht dann so gegeben ist in der Molassezone, da wird es sehr schwierig werden. Auf der anderen Seite zeigt sich aber, dass die klimatischen, die obstbaulichen relevanten klimatischen Faktoren sich im Lungau so weiterentwickeln werden bei einem Szenario von +2 Grad, dass es ähnliche Verhältnisse haben wird wie derzeit im Mostviertel. Und das darauf basiert eigentlich unsere etwas pointierte Aussage. Eine andere Frage ist, wie sich die Wasserverfügbarkeit und überhaupt die Niederschlagsmenge im Lungau dann weiterentwickelt oder wie diese auch derzeit schon ist, weil hier hat das Mostviertel immer noch die Nase vorn. Also das ist eine Gegend, wo wesentlich mehr Niederschlag ist als im Lungau.
Das ist ganz spannend, Michael Butschek, glaube ich, mal aus der Sicht des Meteorologen anzusprechen. Elisabeth Amming hat es gerade gesagt, es sind zwei Modelle faktisch durchgesponnen worden. Zum einen +2 Grad, zum anderen +3 Grad. Das klingt jetzt so wenig 1 Grad, aber ich glaube, das ist ein ganz gravierender Unterschied.
Das sind gravierende Unterschiede. Wir sprechen immer von Mittelwerten über lange Zeiträume, die sich verändern. Aber dahinter stecken natürlich Witterungsphasen, Hitzeperioden auf der einen Seite und auch bei den Niederschlägen, auch wenn sich beim Niederschlag in Summe nicht viel ändert, die Herausforderungen in den langen Trockenphasen, wie es schon angesprochen wurde, sind einfach groß und man muss sich darauf einstellen, dass es in einem wärmeren Sommer auch dann diese langen trockenen Phasen geben wird, wo dann die Frage ist, wo kommt dann noch genügend Niederschlag für die Vegetation zusammen? Mhm. Aber eben diese Mittelwerte klingen unspektakulär, ja, wenn wir uns vor Augen führen, was wir jetzt schon an Veränderungen erleben, an Extremwetterereignissen, an Gletscherrückgang. Die Auswirkungen sind mannigfach. Da kann man sich vorstellen, wenn das noch einmal in dieser Größenordnung kommt und wenn vielleicht dann noch Kipppunkte überschritten werden, die das Ganze noch einmal in eine andere Richtung abzweigen lassen oder noch einmal verschärfen, dann ändert sich da wirklich massiv viel, auch wenn diese Änderung im langjährigen Mittel nur klein aussieht.
Ja, das eine sind die steigenden durchschnittlichen Temperaturen, das andere sind die Niederschlagsmengen. Gibt es da auch so etwas wie Prognosemodelle, wie sich das weiterentwickelt? Oder ist das bei Niederschlägen noch schwieriger als bei der Temperatur?
Temperatur ist sicher einfacher. Niederschlag ist eben geprägt von Einzelereignissen. Es sieht so aus, also worauf wir uns einstellen können, ist, dass in der Summe nicht viel Änderung sein wird. Also der Jahresniederschlag ist immer geprägt von Der schwankt sehr stark. Mhm. Der Trend ist nicht besonders ausgeprägt, auch über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte. Aber es gibt eine Verschiebung hin in die kalte Jahreszeit. Das heißt, in Summe vielleicht einen leichten Aufwärtstrend beim Niederschlag, etwas mehr Niederschlag, vor allem in der kalten Jahreszeit. Also dieses Plus im Niederschlag geht hauptsächlich auf den Winter zurück. Und überkompensiert sozusagen das, was im Sommer weniger Niederschlag fällt, kommt etwas mehr im Winter zusammen. Also da gibt es eine Verschiebung, auch wenn sich an der Summe nur wenig nach oben hin ändert. Jahreszeitlich gibt es Verschiebungen, auf die wir uns einstellen müssen.
Ja. Müssen sich die Landwirtinnen und Landwirte, Johann Frenkenberger, im Flachgau, wenn wir das jetzt speziell einmal herausgreifen, darauf einstellen, dass man manche Dinge eben irgendwann einmal in naher Zukunft vielleicht gar nicht mehr anbauen kann?
Naja, das Grundland ist natürlich eine Feldfrucht, ich sage jetzt einmal, ist auch eine Feldfrucht, die was viel Niederschlag braucht und dass man auch viele Nutzungen hat. Ich habe zuerst schon eingangs erwähnt, das ist jetzt nicht unbedingt jetzt von Nachteil, wenn eben die Vegetation länger ist, wo wir wirklich derzeit schon Probleme haben mit anderen Schädlingen. Wir wissen aber das jetzt nicht, ob das jetzt vom Klimawandel kommt oder andere Gründe hat. Zum Beispiel, wir haben im nördlichen Flachgau ein starkes Wühlmaus- oder Feldmausproblem. Dann auch die Engerlinge in den letzten Jahren, was sehr stark zunimmt und die Grasnarbe zerstört. Ja, dann haben wir auch teilweise Gebiete, wo wir den sogenannten Schwarzkopf-Regenwurm, die Futterverschmutzung sehr stark forciert. Wir wissen jetzt wirklich nicht, woher diese Schädlinge, warum die so zunehmen, aber es könnte schon auf den Klimawandel zurückzuführen sein, aber wir wissen es nicht, ob das jetzt von dahin kommt oder nicht.
Gibt es konkrete Maßnahmen dagegen? Also unschädlichere?
Naja, was gibt es jetzt konkrete Maßnahmen? Neueinsaat mit Fräsen, das Bearbeiten, das bringt dann schon was, ist aber natürlich auch kostenintensiv und arbeitsintensiv, aber vielleicht eins noch, bei einjährigen Früchten hat man relativ schnell eine Möglichkeit, da was zu ändern. Problematischer wird es dann bei Obstbäumen, weil das dauert jetzt doch einige Jahre, bis das die Früchte tragen und dann kommt man erst drauf, ja, das war jetzt gut oder es war vielleicht doch nicht so gescheit und noch schwieriger wird es natürlich im Wald, in der Forstwirtschaft, wo das ja über 1-2 Generationen dauert, bis da man dann erkennt, ob das jetzt gescheit gewesen ist, wenn man jetzt diesen Wald, den klimafitten Wald, wie man so schön sagt, gepflanzt hat, ob das jetzt dann was gebracht hat oder nicht.
Mhm. Generell ist also der Bestand, ich habe das schon angesprochen, von Obstbäumen in Österreich in den vergangenen 100 Jahren massiv zurückgegangen. Woran liegt das? Was ist denn so Ihre Beobachtung, was die Veränderungen in der Vegetation, im Speziellen beim Gemüse- und Obstanbau anlangt? 0662 823 823, die Telefonnummer zum Mitreden oder gerne auch eine E-Mail auf mittagszeit@orf.at. In 3 Minuten die Nachrichten, präsentiert von Andreas Landruck.
All I really need are the simple.
Radio Salzburg, die Nachrichten.
Um 13:30 am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Landrock. Fast 27.000 Wahlberechtigte haben für die S-Link-Volksbefragung am Sonntag eine Wahlkarte beantragt. Das entspricht mehr als 10% aller Stimmberechtigten aus der Stadt Salzburg, dem Flachgau und dem Tennengau. Das meldet das Land Salzburg heute. Die meisten Wahlkarten oder Stimmkarten, wie sie eigentlich für diese Volksbefragung heißen, nämlich 11.500, wurden in der Stadt Salzburg beantragt. Die österreichischen Bischöfe haben sich bei ihrer Vollversammlung in St. Gilgen auf die Umsetzung der Ergebnisse des weltweiten synodalen Prozesses geeinigt. Den Vorsitz bei dieser Konferenz hat ja der Salzburger Erzbischof Franz Lackner geführt. Zu den zentralen Anliegen gehört unter anderem die Einbindung von Laien, insbesondere von Frauen in Führungspositionen. Schon vor 2 Jahren hat Lackner angekündigt, den Anteil von Frauen in Führungspositionen bis 2029 auf ein Drittel erhöhen zu wollen.
Bei uns ist die Kanzlerin ist die dritte Person in einer Diözese eine Frau. KA-Präsidentin ist seit Jahrzehnten in Salzburg eine Frau. Die KA ist die autonome Stimme der Laien. Also im Konsistorium, das ist das oberste Leitungsgremium, sitzen Frauen.
Zur Nachfolge von Kardinal Schönborn wollte Lackner sich nicht öffentlich äußern. Nachdem er immer wieder als möglicher Nachfolger genannt wurde, hat er zuletzt betont, dass es da für einen jüngeren Kandidaten bräuchte. Die Supermarktkette Rewe bzw. die Kettenfilialen des Konzerns Rewe, die haben heute Selchfleischknödel zurückrufen müssen. Es könnten nämlich metallische Fremdkörper enthalten sein. Ein mögliches Gesundheitsrisiko kann man nicht ganz ausschließen. Daher werde vom Verzehr abgeraten, heißt es. Betroffen sind Produkte der Marke Clever mit einem Inhalt von 10 Knödeln bzw. 1000 Gramm. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist mit September 2025 angegeben. Wir sind damit jetzt bei den aktuellen Wetteraussichten im Flachgau und in der Stadt Salzburg. Hält sich hartnäckiger Nebel, teilweise kann es da auch trüb bleiben. Ansonsten ist es im Großteil Salzburg sonnig mit ein paar Wolkenfeldern, die Höchstwerte erreichen. Je nach Nebel oder Sonne 8 bis 14 Grad. Morgen scheint zeitweise die Sonne. Im Bereich der Tauern und im Pinzgau ziehen Wolkenfelder durch. Nebel- und Hochnebelfelder im Flachgau, die sollten sich auflösen. Spätestens am Nachmittag kann dann auch im Flachgau die Sonne scheinen. Die Temperaturen 8 bis 14 Grad. Die Frostgrenze liegt in über 3000 Metern Höhe.
13.34 Uhr wird es gleich. Radio Salzburg Verkehrsinformation. 10 Minuten länger dauert es in der Stadt Salzburg auf der Ignaz-Harrer-Straße. Stadtauswärts. Gute Fahrt.
Radio Salzburg.
Mittagszeit. Ihr Radio zum Mitreden. Mit Harald Manzel.
Der Lungau als neues Mostviertel, dickes Fragezeichen, das ist heute quasi der Arbeitstitel. Wachauer Marillen aus dem Lungau geht sich noch nicht ganz aus, aber wie wir gesehen haben, Pfirsiche, das funktioniert schon ganz gut. Gestern hat es dazu auch eine Geschichte gegeben in Salzburg. Heute können Sie auch gerne nachsehen bei uns in der Mediathek. Was wächst denn bei Ihnen so im Garten an exotischen Pflanzen? Vielleicht Palmen, Feigen, Zitronen, Bananen? Das Klima verändert sich und damit auch die Vegetation. Und so muss sich auch die Landwirtschaft anpassen. Wie stark, das zeigt sich natürlich auch beim Obstanbau. Wir haben das Thema schon behandelt. Generell ist der Bestand von Obstbäumen in Österreich in den vergangenen 100 Jahren massiv zurückgegangen. Was beobachteten Sie so an Veränderungen in der Vegetation? Vielleicht bei Ihnen im Garten, was jetzt Gemüse- oder Obstanbau betrifft. Wie stark sind die Landwirte gefordert mit den klimatischen Rahmenbedingungen?
Ihre Meinung ist gefragt. 0662 823 823 oder mittagszeit@orf.at.
Radio Salzburg.
Zu Gast im Studio sind Johann Frenkenberger, Obmann der Bezirksbauernkammer, und Michael Butschek von Cheers für Austria. Und Elisabeth Arming ist uns zugeschaltet vom Verein Arche Noah. Sie ist dort die Leiterin des Fachbereichs Obst. Und am Telefon begrüße ich Sabine Schmidhammer aus Großgmain. Herzlich willkommen, schönen Nachmittag.
Hallo, Christian. Ja, also erst einmal danke an alle, die da versuchen, irgendwie Sorten und Ding zu retten. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Was mir ein bisschen stutzig macht, es wird ja diese Klimadiskussion, das wird ja irgendwie auf die 30 Jahre berechnet. Und vor 30 Jahren hat man mir und meinen Mitschülern in der Schule noch beigebracht, dass wir auf eine neue Eiszeit zusteuern. Und da ist das genauso thematisiert worden wie halt jetzt mit der Klimaerwärmung, war immer Eiszeit, Eiszeit, Eiszeit. Und da hätte ich jetzt eine Frage, wie konnten das sein? Die werden sie ja damals auch nicht so deutschen haben können, oder?
Ja, da fragen wir jetzt gleich einmal den Michael Butschek. Ich kann mich, muss jetzt dazu sagen, ich muss Sabine Schmidt einmal beipflichten, ich habe das genau so bei uns auch im Unterricht auf die Reise mitbekommen, dass wir eben auf eine Eiszeit zusteuern. Das war in den 70er Jahren. Inzwischen hat sich da einiges verändert, Michael Butschek. Was denn genau?
Ich glaube, da ist wichtig, dass wir es ein bisschen einordnen. Ja. Es ist richtig, ein Fünkchen Wahrheit oder ein großer Brocken Wahrheit ist da schon dahinter. Weil die treibenden Faktoren für Warmzeiten, Kaltzeiten, das sind nämlich astronomische Faktoren, die Erdbahn um die Sonne und wie die Erdachse zur Sonne steht. Solche Faktoren, die gibt es natürlich weiterhin. Und die zeigen uns tatsächlich in Richtung der nächsten Eiszeit. Wir leben jetzt in einem Interglazial. Und da ist der Weg vorgezeichnet in Richtung nächste Eiszeit. Nur, da reden wir von Zeitskalen von Jahrtausenden. Und das werden wir nicht erleben, genau. Das heißt, ja,
wird sich knapp nicht ausgehen.
Im Großen steuern wir darauf zu.
Ja.
Aber für unsere Lebenszeit und auch für die unserer Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder wird das irrelevant sein. Da haben wir es jetzt einfach mit dem anthropogenen Einfluss zu tun, der diese natürlichen Faktoren momentan bei weitem aussticht und der treibende Faktor für die Klimaänderung ist. Das ist der Ausstoß von Treibhausgasen.
Mhm. Frau Schmidhammer, also die Professorenschaft damals hatte schon recht, aber auf lange Distanz gesehen.
Okay, ja, so. Das werden wir nicht mehr erleben. Dann haben wir uns vielleicht jetzt, dass es nur ein wenig warm ist und dass alles sich schön gut wächst.
Ja. Frau Schmidhammer,
vielleicht kann man sich ein paar Infos holen aus Afrika. Ist ja meine zweite Heimat in Namibia. Die leben seit Jahrhunderten mit der Dürre und Ding. Und ich glaube, die Natur, die ist einfach so gescheit, die kann sich da schon ein bisschen helfen und anpassen. Also ich glaube, ich finde es wichtig, dass man sich Gedanken macht, aber allzu viel Panik und Ding, da bin ich nicht so begeistert.
Mhm. Frau Schmidhammer, ich bedanke mich für den Anruf.
Schönen Tag, wiederhören.
Schönen Tag, alles Gute, auf Wiederhören. 0662 823 823, die Telefonnummer zum Mitreden oder gerne eine E-Mail auf mittagszeit@orf.at.
As good as I should.
13.42 Uhr. Ja, Sabine Schmidhammer aus Großgemein hat es vorher angesprochen. Ja, nicht in Panik zu verfallen. Ich denke, Johann Frenkenberger, Panik wird den Bauern auch wenig helfen.
Ja, da gebe ich natürlich der Frau Schmidhammer recht, in Panik verfallen und einen Kopf in den Sand stecken, das hilft uns gar nichts, sondern wir müssen halt die Gegebenheiten einmal so hinnehmen, wie es sind. Natürlich ist sehr wichtig, dass man den Klimawandel bekämpft, aber trotzdem muss man die Gegebenheiten hinnehmen. Man kann auch andere Früchte anbauen. Wir haben die Erfahrung auch im Flachgau, es wird mittlerweile Raps angebaut und Raps ist eine Leguminose, also für den Boden auch eine sehr gute Frucht, weil sie ja Stickstoff sammelt und da haben sehr gute Erträge, was man sich vor 30 Jahren gar nicht vorstellen hätte können, dass in unserer Gegend Raps angebaut wird.
Wie schaut's denn aus auf den Feldern im Flachgau in Bezug auf Schädlinge?
Naja, ich habe es eh schon erwähnt, da haben wir schon teilweise eben große Probleme. Wissen wir nicht, wo es herkommt, warum so viele Wildmäuse und Feldmäuse da sind. Es wird sich wahrscheinlich wieder mal von selber regulieren, die Hängelänge-Probleme.
Wie reguliert sich das von selber? Entschuldigung, wenn ich da dazwischen frage.
Naja, wenn einmal eine Population von einem Schädling ein derartiges Ausmaß annimmt, dann fällt die Population durch Krankheiten wieder selben zusammen, wenn die, dann werden die Mäuse auf einmal krank, weil es so viele da sind.
Also die Natur reguliert sich da selber?
Die Natur reguliert sich da schon selber, aber das dauert ein paar Jahre und der Landwirt hat keinen Ertrag auf diesen Feldern. Das ist natürlich ein großes Problem.
Elisabeth Arming, wie schaut denn das jetzt aus in Bezug auf diese diversen Obstsorten? Wird da auch darauf geschaut, dass die möglichst resistent sind gegenüber von Schädlingen zum Beispiel?
Genau, also das wurde bisher in der modernen Obstzüchtung, also sprich für die Obstsorten, die im Supermarkt verkauft werden sollen, wurde bisher in dieser Züchtung nicht so beachtet. Hier wurde vor allem auf die Fruchtqualität, auf den Geschmack und auf ähnliche Dinge geschaut, auf die Regelmäßigkeit in der Frucht, Fruchtgewicht und ähnliches zum Beispiel und in der Ernte. Das wird in Zukunft noch viel, viel wichtiger werden, weil wir eben beobachten, dass die Schädlinge und Krankheiten auch im Obstbau sehr zugenommen haben. Das liegt zum einen daran, dass eben die Winter nicht mehr so streng sind. Also sprich, Winterfröste sind für den Obstbau kein limitierender Faktor mehr in Zukunft, wahrscheinlich in den meisten Lagen. Aber auch diese strengen Winterfröste, die es nicht mehr gibt, haben früher die Population dieser Schädlinge und auch der Krankheiten wieder zurückgeschraubt. Und das ist nicht mehr der Fall, inklusive es kommen neue Schädlinge und Krankheiten dazu. Also wir wissen zum Beispiel, ein Beispiel wäre der Birnenverfall, der jetzt im Mostviertel auch enormen Schaden anrichtet, wo es in Zukunft mehr Forschung braucht, wo es in Zukunft mehr den Fokus braucht, auch Sorten zu finden, die da eventuell besser damit umgehen können, beziehungsweise auch Unterlagssorten, die resistent wären.
Das heißt aber, in logischer Konsequenz wird es da sozusagen ein Ausscheidungsverfahren geben. Es wird dann eigentlich manche Obstsorten aus diesem Grund nicht mehr geben, weil die da nicht mithalten können.
Also es kommt eben immer darauf an, wo dann das Anbaugebiet ist. Aber es ist in Zukunft wird es noch viel wichtiger werden, für das jeweilige Anbaugebiet konkrete Sorteneigenschaften auch auszuwählen, beziehungsweise Sorten mit gewissen Eigenschaften auch auszuwählen, damit die dort für die Zeit, wo so ein Obstbaum steht, dann auch Bestand haben. Also das ist eben im Obstbau noch einmal extremer, gerade im Streuobstbau noch einmal, weil dort können diese Bäume eben an die 100 Jahre auch stehen.
Spannend. Ich begrüße jetzt am Telefon Theresia Wilhelmstetter aus Saalfelden. Schönen Nachmittag.
Ja, grüß Gott, Herr Wenzel. Ja, ich hätte dazu was zum Beitragen. Wie ich ein Mädel war, da haben wir in Leogang einen Flock gebaut, zum Leinen machen. Und das hat aber alles funktioniert.
Das heißt, der Flachs braucht es warm?
Der braucht es warm, ja.
Und das war damals in Leogang gegeben? Also wir reden da von den 40er Jahren, 50er Jahren.
Ja, genau. Ja, ich bin 39 geboren.
Ja.
Jetzt weiß ich es auf einmal. Ja, jetzt.
Liege ich da richtig?
Ja, das stimmt schon.
Ja, und das passiert jetzt nicht mehr?
Das sieht man nirgends mehr, dass da irgendwo ein Flachsen gebaut wird. Ich weiß nicht, gibt es im Flachland vielleicht draußen. Aber im Gebirge ist ja einiges abgekommen. Durch die Monokultur, muss ich sagen, hat sich das sowieso alles verändert.
Stichwort Johann Frenkenberger Monokultur von der Frau Wilhelmstädter. Da hat sich einiges verändert. Hat man da vielleicht auch zu lange nicht genau hinschaut?
Naja, Monokultur. Das Grönland ist natürlich keine Monokultur, weil das sind ja sehr 20, 30, 40 verschiedene Pflanzen dort. Im Ackerbau ist eine Monokultur, aber da gibt es eine Fruchtfolge. Dann gibt es auch noch eine Herbstbegrünung und eine Winterbegrünung. Also ist auch keine Monokultur in dem Sinn. Warum der Flachsanbau aufgehört hat, da gebe ich der Frau Wilhelmstädter recht, es ist wirklich früher Flachs angebaut worden, fast bei jedem landwirtschaftlichen Betrieb. Es gibt ja nur Brechelbäder, wie die Gebäude heißen, die sind teilweise noch vorhanden, aber ich weiß das nicht mehr, dass da Flachs angebaut worden ist. Aber warum sie das aufgehört hat, wird eher der Grund dafür sein, dass unwirtschaftlich war, als wir durch den Klimawandel, glaube ich nicht. Also wenn man wieder einen Flachs anbauen würde, der glaube ich, das würde ja auch funktionieren. Aber ob es wirtschaftlich ist oder nicht, das ist dann eine andere Geschichte.
Ja, das soll sich ja rechnen. Auch 0662 823 823. Wir sind gleich in der Schlussrunde. Es ist 13.52 Uhr, wir sind in der Schlussrunde. Ich möchte gerne nachfragen bei Elisabeth Arming von Verein Arche Noah. Was sind denn so die nächsten Projekte, die der Verein angehen wird?
Also wir haben bereits ein großes, schönes Projekt beim Biodiversitätsfonds am Laufen. Das nennt sich Obstmonitoring Österreich. Das ist schon ein Folgeprojekt von Obstinventur Österreich. Hier geht es darum, dass wir die größten Obstsammlungen Österreichs und ihre Sortenvielfalt, die dort erhalten wird, genetisch untersucht haben. Jetzt wissen wir, was für Sorten dort erhalten werden und teilweise eben auch nicht, weil viele Sorten sind noch nicht erforscht und haben noch keinen Namen. Und das soll sukzessive in den nächsten Jahren aufgearbeitet werden. Dafür wollen wir weiterhin auch Projekte dann an Land ziehen, um diese Arbeit fortzuführen.
Mhm. Klingt wirklich sehr spannend. Johann Frenkenberger, wenn man jetzt mit Bauern zusammentrifft, mit Bäuerinnen, welche Sorgen plagen die denn im Moment am allermeisten, was auch im Zusammenhang damit steht, dass es im Prinzip eine eklatante Klimaveränderung gibt?
Ja, die Sorgen der Landwirte sind natürlich, wenn man auf einmal keine Ernte mehr einbringen kann. Das ist die große Sorge und da müssen wir eben dahinter sein, dass das nicht passiert. Und wir müssen da schauen, dass wir was tun für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel. Und da sehe ich die Forstwirtschaft sehr stark gefordert, dass wir klimafitte Wälder pflanzen, wenn auch das über Generationen dann dauert, dass man das ernten kann. Aber dass man auch den Wald nutzt, dass man den Holzbau fördert, weil im Holzbau ist dann das CO2 gespeichert und in der Zwischenzeit kann im Wald wieder ein neuer Baum wachsen. Und glaube ich, da kann man sehr viel tun als Landwirt und Forstwirt.
Ja, wir haben ja vielfach darüber berichtet, zum Beispiel Borkenkäfer, der besonders die Fichte liebt.
Der Borkenkäfer liebt besonders die Fichte und ist auch in unserer Gegend ein Problem, aber nur mehr im Osten, wo die Niederschläge wenig sind. Und darum, glaube ich, müssen wir eben auch einen Mischwald pflanzen, um in Zukunft für sichere Sachen gerüstet zu sein, weil es wird wohl nicht passieren, dass dann jede Baumsorten kaputt geht.
Mhm. Aber Sie haben das selber schon angesprochen, in welchen Zeithorizonten in Bezug auf den Wald muss man da denken, muss man da kalkulieren?
Ja, über Generationen.
Ja.
Enkeltauglich, denn was heute der Wald pflanzt wird, den kann erst der Enkel ernten, weil das einfach 60, 70 Jahre dauert, bis dass man den Wald dann wirklich nutzen kann.
Aber trotzdem besser heute anfangen als gar nicht.
Jedenfalls. Das,
ja, auf jeden Fall. Michael Buczek von Cheers für Austria, von der Wetterdienststelle in Salzburg. Was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben ja jetzt vielfach auch darüber berichtet, es wird in allen Medien darüber berichtet, über Extremwetterereignisse. Wie gut lässt sich denn das tatsächlich jetzt abschätzen, was an Extremwetterereignissen auf uns zukommt? Nach welchen Daten geht man da?
Ja, zum einen sehen wir natürlich schon die Veränderung über die letzten Jahrzehnte, was die Intensität beispielsweise von Gewittern betrifft. Das sehen wir schon, diese extreme Zunahme an den Niederschlagsmengen, die in kurzer Zeit vom Himmel fallen, an der Hagelgröße. Wir beobachten Hagelniederschläge, wie sie noch nie beobachtet wurden. Es hängt vom Parameter ab, den wir uns anschauen. Der Sturm, der Starkniederschlag, der kleinräumige Starkregen oder der großflächige Starkregen. Jedes Phänomen ist unterschiedlich zu behandeln. Die Dürre, die sich auf stabile Wetterlagen im Sommer sozusagen zurückführen lässt. Also da gibt es unterschiedliche, sehr, sehr unterschiedliche Ansatzpunkte, um das in die Zukunft zu projizieren. Konkret für Gewitter kann man sich vorstellen, eine heißere Atmosphäre hat mehr Energie. Das allein schon bedingt die Zunahme der Heftigkeit. So gibt es auch andere Parameter, die Heftigkeit von Gewittern beispielsweise beeinflussen, die man analysieren kann.
Ja, um noch einmal den Bogen zu spannen, zum Ausgangsthema der Lunga als neues Mostviertel. Ist es tatsächlich jetzt erstrebenswert, Marillenanbau im Lunga?
Also ich würde meinen, nein. Weil dahinter steckt natürlich, dass das dort möglich wird, dahinter steckt eben das große Ganze des Klimawandels und mit den vielen, vielen Begleiterscheinungen negativer Art und den vielen Betroffenheiten auf ganz anderen Ebenen. Und wir müssen alles tun, um dem Einhalt zu gebieten.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Elisabeth Arming. Schöne Grüße nach Wien.
Danke vielmals. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Danke auch an Michael Buczek und an Johann Frenkenberger.
Schönen Nachmittag.
Danke für die Einladung.
Und danke für den Besuch im Studio. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren. Und ich reiche jetzt den Ball weiter an unseren Stürmerstar Raphael Obermayr.
ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 14 Uhr.
Empörung nach Angriffen auf israelische Fußballfans in Amsterdam. In Deutschland wird nach dem Aus der Ampelkoalition um den Neuwahltermin gestritten. Am Mikrofon ist Anselm Peer. Die Angriffe auf israelische Fußballfans in Amsterdam sorgen für Empörung. 5 Personen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, 62 Verdächtige festgenommen. Israelische Politiker und Medien sprechen von einem antisemitischen Pogrom. Aus Tel Aviv berichtet David Kriegleder.
Im israelischen Morgenfernsehen ist heute von einer Amsterdamer Terrornacht, von einem Pogrom und antisemitischen Lynchmobs die Rede. Opfer der Gewalt schildern ihre Erlebnisse.
Sie standen die ganze Nacht vor dem Eingang unseres Hotels, schrien Allahu Akbar und Free Palestine. Ein 15-Jähriger wollte mich zu Tode prügeln. Ich hatte große Angst.
Wer hinter den Angriffen steckt und wie organisiert sie waren, wird derzeit untersucht. Premier Netanyahu hat mehrere Rettungsflüge angekündigt, um die israelischen Fans zurück nach Israel zu bringen. Auch Präsident Itzhak Herzog und die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem sprechen von einem Pogrom. Sie rufen zu einem entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus auf.
In Wien ist offenbar ein 70-jähriger Mann in seiner Wohnung getötet worden. Die Polizei hat die Leiche des Pensionisten gefunden, nachdem Freunde tagelang nichts von ihm gehört und Alarm geschlagen hatten. Die Verletzungen deuten auf Fremdverschulden hin. Die Ermittlungen sind im Gang. Nach dem Platzen der deutschen Regierung geht der Streit munter weiter. Während Kanzler Scholz erst im März neu wählen lassen will, verlangt die Opposition schon früher Wahlen, etwa im Jänner. Der Termin ist heute auch Thema im Deutschen Bundestag. Aus Berlin Marise Engelmeier.
Die deutsche Regierungskrise ist nun auch im Bundestag angekommen. Tag 2 nach dem Aus der Ampel nutzt die Opposition die Aktuelle Stunde im Bundestag als Bühne, um mit der ehemaligen Koalition abzurechnen und frühere Neuwahlen zu fordern, wie etwa Bernd Baumann von der AfD.
Machen Sie den Weg frei für sofortige Neuwahlen. Das Land braucht das, das Land hat es verdient.
Beratungen zwischen Olaf Scholz und dem oppositionellen Unionschef Friedrich Merz über einen Neuwahltermin sind gestern ohne Ergebnis gescheitert.
Der Bundeskanzler hat sich nicht in der Lage gesehen, mir plausibel zu begründen, warum er eigentlich erst in 2 Monaten die Vertrauensfrage stellt und nicht bereits in der nächsten Woche.
Auch 2 Drittel der Deutschen